Wir sprechen über Stationen auf dem Weg mit Jesus, mittlerweile Teil 2. Letzte Woche haben wir über das Herz geredet. Erinnert ihr euch noch? Wer erinnert sich noch? War eine schockierende Botschaft, die musst du unbedingt hören, wenn du sie noch nicht gehört hast. CDs sind zum Glück erfunden. Und da haben wir nämlich festgestellt, dass du nicht wirklich hundertprozentige Kontrolle hast über dein Herz. Dein Herz ist dein Unbewusstes. Du denkst mit deinem Kopf hier oben, aber dein Herz leite dich an, Dinge zu tun. Du kannst dir, hast du vielleicht schon mal gemerkt, dir vornehmen, du gehst diese Woche eher ins Bett. Dein Kopf ist voller guter Vorsätze, aber dein Herz sagt, da lache ich ja, und geht genauso spät ins Bett wie immer. Ist das schon mal jemandem so gegangen? Okay, du hast also jetzt erfasst, was die Diskrepanz zwischen deinem Kopf und deinem Herzen ist. Du kannst nur so handeln, wie dein Herz das dir vorschreibt, langfristig. Kurzfristig, wenn du willensstarke Person bist, dann kannst du vielleicht ein, zwei, dreimal tatsächlich tun, was du willst, aber ansonsten wirst du immer zurückkehren zu dem, was in deinem Herzen ist. Jetzt ist es so, dass dein Herz sich hinleiten kann zu Gott und wegleiten kann zu Gott. Und über diese Dinge, die haben wir letzte Woche gesprochen, deswegen möchte ich das heute Morgen nicht mehr machen. Wir lesen jetzt vielmehr Römer Kapitel 8 und mal Vers 29. Römer 8, 29. Die er, Gott, vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Erkennen im biblischen Sinn bedeutet eins werden mit. Wenn es also hier heißt, Gott hat dich erkannt, dann heißt es, er ist eins mit dir geworden. Das bedeutet, du bist ein Teil seiner Familie geworden. Du bist von neuem geboren worden. Du bist Christ. Das soll das ausdrücken. Gott hat dich vorher erkannt, das bedeutet, er hat dich das seiner Familie zugezählt, du bist jetzt von neuem geboren und gerettet. Und diejenigen, die gerettet sind, die Christen sind, die hat er vorherbestimmt. Zu was? Dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Deine Aufgabe im Leben oder dein Ziel und dein Zweck aus Gottes Sicht ist, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus hat das Reich Gottes auf der Welt massiv vorangetrieben. Sag mal jemand Amen. Ich meine, der übelste und schlimmste Moment in der Geschichte der Menschheit, es war, als man den besten Menschen an ein Kreuz genagelt hat, weil man ihn nicht wollte. Was sagt das über die Menschen aus? Und es waren beide beteiligt. Es waren die Juden, das auserwählte Volk, beteiligt. Und es waren die Römer beteiligt. Die Juden haben ihn überliefert und die Römer haben ihn ans Kreuz genagelt. Juden und Heiden, beide sind da, hocken mit dem Boot, sind gleich schlecht. Trotz aller Warnungen hatte Pilatus ihn trotzdem ans Kreuz nageln lassen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ihr schon mal gelesen habt, in Matthäus oder wo steht, dass die Frau von Pilatus zu ihm kam und gesagt hat, habe du mit diesem Gerechten nichts zu schaffen, denn ich habe seinetwegen viel gelitten im Traum diese Nacht. Gott spricht auch zu Heiden und leitet sie an. Versteht ihr, das ist dieses, Jesus sagt, wenn ich erhöht bin, das heißt, wenn er am Kreuz hängt, wenn er dann auf dem Thron sitzt, in der Herrlichkeit, was er jetzt macht, dann zieht er alle Menschen zu sich. Die zieht er, genauso wie die Frau von Pilatus er gezogen hat, Gott gezogen hat. Gott hat sie gewarnt, er hat ihnen gesagt, tötet diesen Gerechten nicht. Was haben sie gemacht? Sich einen Dreck drum geschert und haben ihn trotzdem ans Kreuz genagelt. Das war der absolute Tiefpunkt in der Geschichte der Menschheit. Den besten Menschen aller Zeiten einen gewaltsamen Tod sterben lassen. Völlig ungerechtfertigt. Aber du kannst gute Menschen nicht unten halten und du kannst vor allem den Sohn Gottes nicht im Grab behalten. Jesus ist ein paar Tage später auferstanden und das war definitiv der Höhepunkt in der Menschheitsgeschichte bisher. Die Auferstehung Jesu Christi. Amen. Und jetzt ist es so, dass Jesus lebt und er sagt zu dir, wenn du an mich glaubst, dann wirst du von neuem geboren. Dann findet eine Transformation in deinem Herzen statt. Du bist dann nicht mehr schlecht, du weißt dann nicht mehr nur, was gut ist, aber in deinem Herzen wirkt eine Kraft, die immer nur das Schlechte produziert. Ihr erinnert euch, das ist das alte Menschheitsdilemma, das die Philosophen versuchen zu besiegen, durch viel Nachdenken und einfach nicht schaffen. Die stellen fest, dass im Menschen drinnen ist, er weiß, was richtig ist, aber sein Herz leitet ihn in einen ganz anderen Weg. Er macht dann was Falsches. Paulus sagt, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und dann der nächste Vers ist die Antwort, ich danke Gott durch Jesus Christus. In anderen Worten, Jesus wird dich freimachen von diesem Dilemma. Ja, dass du zwar das Gute weißt, aber das Böse tust. Du kannst zu dem Punkt kommen, wenn du Christ bist, dass du das Böse gern tun würdest, aber das Gute dann tust. Weil du von neuem geboren bist, weil dann plötzlich eine andere Dynamik in deinem Herzen herrscht. Das ist das Wunder des Christentums, meine Damen und Herren. Mann, ist es so super. Und weil der Herr natürlich möchte, dass du nicht deinen Trieben und deinen Gedanken ausgeliefert bist. Ich meine, die bescheren uns ja manchmal ziemliche Wunder, ja. Die legen uns ja manche Eier, diese Gedanken und so weiter. Da sagt der Herr, nö, ich möchte, dass ihr da drüber steht. Ich möchte, dass ihr im Leben herrscht. Durch Gebetserhörungen. Und natürlich über dich selber. Wisst ihr, ich habe mal gelesen, dass ein Mensch dass Friedrich der Große mal in Preußen herumgefahren ist. Und dann hat er einen Bauern getroffen, der eigentlich nichts hatte, oder einen Mann, der gewandert ist und nichts hatte, ich weiß nicht mehr genau. Einen alten Mann noch dazu. Na, und dann hat der König angehalten, hat ihn gefragt, wer ist er? Weil er so im Weg rumstand. Dann hat dieser arme Fahnsmann da gemeint, ein König. Dann hat der Friedrich der Große natürlich gelacht, weil er war ja der König. Dann hat gesagt, über wen herrscht er denn? Weil so haben die damals geredet, ihr wisst schon. Dann hat er gesagt, über mich selber? Und ich weiß nicht, ob er das versteht, aber das ist eine gewaltige Aussage. Wenn du sagen kannst, dass der Herr so in dir lebt, dass du über dich selber herrschst, dass du nicht mehr jeden Frosch aus deinem Mund rauslässt, der da raushüpfen will, dann ist das schon mal ziemlich gut. Und der Herr sagt hier, oder Paulus sagt im Namen des Herrn, daran arbeitet der Herr unser Leben lang, dass wir Jesus ähnlicher werden. Okay, wenn wir also hier auf der Reise sind, wenn wir anfangen, Christen zu werden und Jesus im Laufe der Zeit immer ähnlicher werden, also quasi eine schiefe Ebene nach oben rutschen, dann können wir uns vorstellen, dass es dann Stationen auf dem Weg mit Jesus gibt. Stationen auf dem Weg mit Jesus. Amen. Und es wäre doch ganz gut, wenn wir ein paar von denen irgendwie nachvollziehen könnten, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Wer weiß gern, was auf ihn zukommt? Na, weil Prognosen sind immer schwierig, Vorhersagen sind immer schwer, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Das stammt jetzt nicht von mir, sondern das ist so ein Kalenderspruch, aber das habt ihr euch bestimmt gedacht. Okay. Gott kommt zu dir und erwärmt dein Herz. Und dann reagiert dein Herz auf eine von zwei Arten. Entweder es wird zu Wachs, weich und formbar, wie das von Mose, oder es wird hart, wie das vom Pharao. Na, Gott kam, hat drauf geleuchtet, die Sonne war dieselbe, aber das Material des Herzens war verschieden. Du sollst dein Herz aus Wachs haben. Und bei den meisten von uns oder bei vielen von uns, bei manchen mehr, bei manchen weniger, ist es so, hört mal, dass wir Ton sind und im Laufe der Zeit uns in Wachs verwandeln und formbar werden für Gott. Zunächst einmal sage ich einfach und behaupte ich, du kannst nur dadurch auf Gott zugehen, dass du zu ihm sagst, Gott, komm zu mir. Mehr ist zunächst einmal von dir gar nicht gefordert. Dass du in deinem Herzen sagst, Gott, ich bin interessiert an dir. Mehr musst du gar nicht machen, dann kommt der Herr und wird aktiv. Lass mir es einfach mal einsinken. Und jetzt kommen wir zu diesen Stationen. Wir studieren jetzt mal den Petrus. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen, aber ist mir ja wurscht, weil ich habe nicht vor, mich da besonders zu beeilen. Mir gefällt diese Botschaftsreihe nämlich so gut, ja, dass ich mir da alle Zeit der Welt lasse. Wir schauen mal den Petrus an. Oh Mann, das ist so gut. Du kannst ja nämlich deine eigene Entwicklung ein bisschen nachvollziehen oder die Entwicklung, die du noch vor dir hast. Von daher ist diese Botschaft also wirklich viel wert. Zunächst einmal, die erste Station auf dem Weg mit Jesus ist Neugier. Sag mal Neugier. Neugier ist, du hast Jesus noch nicht kennengelernt, aber jemand kommt zu dir und fängt über Jesus an zu reden. Ich weiß nicht, wie dir das ging, aber ich habe mein Leben gelebt seinerzeit, als ich 19 war, habe nicht unbedingt viel an Gott gedacht, muss ich zugeben. Dann haben Freunde von mir, die ich gekannt habe, habe letzte Woche schon angedeutet, gekommen und haben über Jesus begeistert geredet. Ich habe mir gedacht, was ist denn mit denen passiert? Die haben sich bekehrt. Ich habe in meinem Leben zum ersten Mal bekehrte Menschen getroffen, bei denen es ein Vorher und ein Nachher gab. Vorher Giftköpfe mit nichts als Müll im Kopf. Hinterher plötzlich geisterfüllte Sprachredner, die die Bibel gelesen haben. Und nicht mittendrin, versteht ihr? Ich dachte mir, das ist ja mal eigenartig, komisch. Aber interessant war es dann doch. Und ich habe schon erzählt, wie ich dann mit auf der Wiese stand und die ihre Jesus-Lieder gesungen haben, von damals. Und ich mir gedacht habe, ist das peinlich. Und bin ein bisschen weggegangen von denen. Aber letztendlich war ich dann neugierig. Und wisst ihr, beim Petrus war es so ähnlich. Jesus ist getauft worden im Jordan, ihr erinnert euch. Und er kam raus aus dem Wasser und Johannes der Täufer hat über ihn geweissagt. Als Jesus dann am See entlang ging. Und es ist jetzt eine gute Zeit, alle Telefone und so weiter auszumachen. Weil die interessieren uns jetzt im Moment überhaupt nicht. Sag mal jemand Amen. Gut. Uns interessiert im Moment das Wort Gottes. Ich lese jetzt ja keine SMS. Oder ich komme und schmeiße das Ding weg. Jesus läuft also am Wegesrand entlang, am Ufer entlang vom Jordan und Johannes erhebt seine Stimme und sagt vor der versammelten Mannschaft, ja, vor seiner Gruppe von Leuten, die er dort zu denen er spricht. Und es waren nicht wenige, wir wissen das. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Menschen wegnimmt. Und es hören zwei, aus dieser Masse von Menschen hören das zwei. Philippus und Andreas. Und die stehen auf und gehen Jesus nach. Offensichtlich war der Gottesdienst vorbei und alle sind heim, inklusive Jesus. Und Jesus stellt fest, jemand geht hinter ihm her. Und er sagt, na, was gibt's? Und er sagt, die sagen, Rabbi, wo hältst du dich auf? Da versteht er irgendwie halt irgendwas zu sagen. Na, wie geht's oder so, würden wir heute sagen. Und Jesus sagt dann auf jeden Fall, ihr wollt wissen, wo ich wohne? Kommt und seht. Na, wenn die fragen, wo wohnst du, dann ist es quasi eine Selbsteinladung. Die laden sich selber bei Jesus ein. Na, Jesus hat es schon gemerkt, weil er konnte zwei und zwei zusammenzählen. Er hat gemerkt, ah ja, die haben die Weissagung von Johannes gehört. Schade, dass jetzt nicht diese 1000 Menschen kommen, die da waren, sondern nur die zwei, aber man muss mit dem arbeiten, was man kriegt. Sagen wir mal Amen. Hallo? Ne? Und so gehen also die beiden hin und sie setzen sich hin und sie hören Jesus beim Reden zu und sie sind so begeistert, dass sie, nachdem sie dann also die Höflichkeit gebietet, dass sie wieder gehen, ja, gehen sie, rennen sie raus und rennen zu ihren Freunden und sagen, wir haben Jesus getroffen. Wir haben den Messias getroffen. Er ist es, der Christus ist unter uns und wir sind die Ersten, die mit ihm geredet haben. Exklusiv Interview. Und der Andreas geht zu seinem Bruder Petrus. Und Petrus ist neugierig, könnt ihr euch vorstellen. Ich meine, er kennt seinen Bruder Andreas, er ist ein guter Mann, er ist ein wunderbarer Geschäftskollege und alles, ja. Die sind enge Freunde, die beiden Brüder, was nicht immer der Fall ist, aber bei den beiden gilt es auf jeden Fall so. Und der Petrus, der lässt sich also darauf ein. Er sagt, also gut, ich schaue mir den mal an. Und dann geht er los. Petrus ist ein Bär von einem Mann, wir wissen das. Die ganzen Beschreibungen aus der Bibel, die deuten auf nichts anderes als das hin. Petrus kommt also, ich stelle mir den so bärmäßig vor, mit Lockenkopf und allem. Und dann steht er vor Jesus und schaut Jesus an. Und Petrus ist ein ziemlich impulsiver Mensch, wir wissen das auch. Petrus ist einer, bei dem manchmal der Mund schneller ist als, ihr wisst schon, der Kopf. Wir kennen sonst niemanden außer Petrus, der so ist. Schon gleich gar nicht in unserem Umfeld. Und wir selber sind erst recht nicht so. Was lachst jetzt du da so? Genau. Du hast doch so Erfahrungen. Ja, natürlich. Deswegen ist Petrus so, versteht ihr, der steht stellvertretend für die ganze Menschheit. Und er steht also da und schaut Jesus an. Und Petrus ist dieser Mensch, der einerseits das Gute weiß, aber immer wieder mal Quatsch macht. Der die größten Ziele hat und edel sein will und Gott nachfolgen will, aber gleichzeitig immer wieder mal über sich selber stolpert. Und sich dann denkt, oh Mann. Und dieser innere Widerspruch, der stellt Spannung her in Petrus, der zerreißt ihn schier. Versteht ihr? Das ist eigentlich eine Unsicherheit, die in Petrus da vorherrscht. Und während Petrus also jetzt dasteht und vom linken Ohr von Jesus zum rechten Ohr und vom rechten zum linken schaut und seine Augen so hin und her wandern, schaut Jesus ihn genau an. Schaut Jesus ihm genau ins Auge und sagt zu ihm, du bist Simon. Du wirst Fels heißen. Oder zunächst steht eigentlich Stein. Du wirst Stein heißen. Von einem Stein weiß man, dass er fest ist. Aus Steinen baut man Häuser. Nicht wahr? Man soll sein Haus auf den Felsen bauen. Steinig. Steiniger Grund, also guter Grund. Jesus, Petrus kommt zu Jesus. Und er ist nur neugierig. Er ist kein Christ, er ist kein Apostel, er ist kein Nachfolger. Er hat keine Ahnung von Tuten und Blasen. Er ist immer noch er selber mit seinen inneren Spannungen in der Seele. Und er ist neugierig und er kommt einfach aus Neugier mal zu Jesus. Und er hört, wie Jesus ihm die Verheißung der Veränderung macht. die Verheißung der Veränderung, die Verheißung der Stärkung, die Verheißung, ihn festzumachen, ihn zu verändern, diese Probleme, diese Spannungen, die er in sich drinnen hat, aufzulösen, Frieden ihm zu geben. Merkt ihr das? Hört ihr das? Können nachlesen in Johannes Kapitel 1, Vers 41 um den Dreh herum. Muss man nachschauen. 42. Knapp, aber immerhin. Okay. Und jetzt sind sie also in Kapernaum. Und Petrus ist nur neugierig. Er denkt sich, naja, ist ja ein netter Mann, dieser Jesus von Nazareth da. Und jetzt laden sie ihn ein, in der Synagoge zu predigen. Weil, versteht ihr, wahrscheinlich ist Wochenende. Johannes ist am Jordan, er macht da weiter. Und Jesus ist jetzt in Kapernaum. Und man bittet ihn, Rabbi, hör mal, willst du nicht heute mal predigen und beziehungsweise das Wort lehren und eine Auslegung geben? Also lesen und eine Auslegung geben. Und so sind sie jetzt also in der Synagoge. Es herrscht geschäftiges Treiben, die Leute reden miteinander. Der Synagogenvorsteher, der kündigt Jesus an als Gastsprecher. Jesus geht nach vorne, nimmt die Schriftstellen her, ja, predigt über Jesaja wahrscheinlich, so wie er das so oft gemacht hat. Und während Jesus dann also auslegt, was Jesaja geredet hat, schreit plötzlich da jemand mittendrin. Ein spitzer Schrei, ja, jemand fällt auf den Boden, schreit rum. Ne, quäl uns nicht, Jesus, wir wissen, wer du bist, der Christus Gottes. Der Heilige Gottes. Und Jesus ist völlig unbeeindruckt, steht vorne, so an der Kanzel, so ähnlich wie ich. Und er sagt, schweig still und komm raus aus ihm. Dann reißt diesen Mann, der lässt nochmal einen Schrei los und dann ist Ruhe. Im nächsten Moment steht er auf, hat keine glasigen Augen mehr und sagt, wer bin ich, wo bin ich? Und dann stellen sie fest, der Teufel kam tatsächlich aus diesem jungen Mann raus oder dieser Person, wir wissen nicht, wer es war. Und alle sind erstaunt. Was ist denn das für eine Lehre mit Vollmacht? Und Petrus sitzt natürlich auch mit drinnen. Petrus hat jetzt hat zwei Dinge bis jetzt bekommen, die Verheißung der Veränderung. Und er hat jetzt ein nahes Gotteserleben. Er ist in einem Gottesdienst, in dem jemand ein Wunder empfängt. Es ist was Außergewöhnliches passiert. Und Petrus ist nicht doof, er ist schlau. Er rennt hin zu Jesus nach dem Gottesdienst und sagt, gute Botschaft, Rabbi. Super. Und vor allem, wie du diesen Teufel umgebügelt hast, hey, spitze. Rabbi, hast du schon was vor heute? Mein Bruder Andreas, der hat sich bei dir neulich aufgedrängt, ja, und ihn eingeladen, wir möchten uns heute revanchieren. Komm zu uns zum Essen. Und sie kommen, Jesus sagt, er meinst natürlich, ja, er hört den Vogel trapsen. Jesus sagt, alles klar, ich gehe gern mit dir mit. Wir essen heute bei dir zum Mittag. Und sie gehen also durch Kapernaum, während also überall in den Häusern die Menschen über Jesus reden und über den Mann, der stadtbekannt ist und der schon lange geplagt wurde und jetzt befreit ist. Und sie kommen heim, ja. Und Petrus, Simon damals noch, Simon zählt zwei und zwei zusammen. Er sagt, okay, wenn er diese besessene Person heilen konnte, dann kann er doch vielleicht auch die Oma heilen. Also seine Schwiegermutter. Und sie sagen Jesus von ihr, weil sie liegt im Hinterzimmer, röchelt und hustet und ist geplagt von einem Fieber. Man hört sie im Vorderzimmer. Jesus sagt, was ist denn mit ihr? Sie hat Fieber und schaut nicht gut aus. Und Rabbi, fällt dir dazu was ein? Und Jesus, der klopft an und geht rein, ja, nachdem sie also sagt, komm rein, herein. Er geht rein und sagt, ja Mutter, was fehlt dir denn? Fieber, Rabbi, Fieber. Petrus steht in der Tür und er schaut zu. Jesus geht hin und legt dieser Frau die Hände auf. Und das Fieber weicht, man merkt die Kraft Gottes in diesem Zimmer drin. Ich meine, es hebt Petrus direkt hoch. Ja, was ist denn hier? Gott ist hier bei uns im Hinterzimmer. Und die Frau stellt fest, Mensch, das Fieber ist weg. Ihre Stirn ist kühl. Es ist alles wunderbar. Sie schaut diesen jungen Mann an, diesen Rabbi Jesus. Und dann steht sie auf und sagt, lass mich Essen machen für dich. Du hast mich geheilt, jetzt revanchiere ich mir. Und sie stand auf und sie diente ihnen, heißt es da. Schau, es gibt Menschen, die heilt Jesus und dann von ihrem Tennisarm. Und dann sind sie jeden Sonntag nur noch auf dem Tenniscourt und spielen da. Und dann gibt's andere, die werden von ihrem Tennisarm geheilt und die benutzen ihren ehemaligen Tennisarm dann, um anderen Leuten die Hände aufzulegen, damit die geheilt werden. Die dienen dann anderen. Weißt du? Es gibt Menschen, die erleben Gott. Und sie sind begeistert. Und es gibt Menschen, die erleben Gott und die zeigen den Prediger, der sie geheilt hat, hinterher an bei der Polizei. So passiert, ja, er sagt, das gibt's nicht, doch, so passiert bei Jesus in Johannes Kapitel 5. Wir haben da jetzt nicht die Zeit, näher drauf einzugehen. Aber wenn du immer sagst, ach, wenn meine Verwandten oder wenn meine Freunde oder wenn meine Bekannten, meine zweifelnden Bekannten endlich einmal ein Wunder sehen täten, ja, dann täten sie sich bekehren, täten vor Gott niederfallen und ihn auch anbeten. Dann würden sie sagen, ja, großmächtiger Verwandter, du hast immer recht gehabt und wir waren so blöd und haben es nicht kapiert. Stimmt überhaupt nicht. Es ist durchaus möglich, dass wenn jemand geheilt wird, dass er so reagiert wie der Mann am Teich Bethesda. Der ist geheilt worden am Sabbat. Die Polizei hat ihn angehalten und hat gesagt, was trägst du dein Bett herum am Sabbat? Ist verboten. Und er sagt, ja, kann ich nichts dafür. Der mich geheilt hat, der hat mir aufgetragen, mein Bett zu nehmen. Der ist schuld. Wer ist das, damit wir ihn verhaften können? Keine Ahnung. Und dann kommt Jesus zu dem Mann im Tempel, ein heiliger Ort. Und sagt, sündige nicht mehr, damit nichts was Schlimmeres mit dir passiert. Und dieser Mann, nachdem er jetzt weiß, wer es ist, ja, wer bist denn du? Jesus. Welcher Jesus? Von Nazareth. Ah. Und dann haut er ab, geht zur Polizei und sagt, der war's. Müsst ihr nachlesen, das ganze Kapitel 5 ist eine Erwiderungsrede, wie Jesus verklagt wird vor der Polizei da, im Tempel drinnen. Wo er dann sagt, ich tue nichts von mir selber und so weiter, sondern der Vater, der mit mir ist, tut die Werke. So, der Mann, der dort geheilt worden ist, der hat nichts kapiert. Er hat sich nicht zu Jesus bekehrt. Das gibt's auch. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sind im Moment jetzt bei Petrus. Petrus erlebt jetzt also, er hat ein zweites Erlebnis. Genau genommen ein drittes Erlebnis mit Gott. Er ist immer noch nur neugierig. Er hat eine Verheißung der Veränderung bekommen. Die bekommst du auch, wenn du in einem christlichen Gottesdienst drinnen sitzt, der sein Pulver wert ist, ja? Dann hörst du, dass Gott bereit ist, dich zu erlösen. In anderen Worten, dir gute, positive Veränderung zu geben. Einmal. Dann hat Petrus eine nahe Gotteserfahrung gemacht, als er den Mann gesehen hat, der geheilt worden ist im Gottesdienst. Es ist immer schön, wenn jemand im Gottesdienst geheilt wird und wir merken es und wir schauen zu, sagen wir immer einen Amen. Und jetzt wird bei ihm daheim die Mutter geheilt, also die Schwiegermutter. Er hat jetzt im Gottesdienst ein nahes Gotteserlebnis gehabt, jetzt ist Gott schon daheim bei ihm. Er hat ein noch näheres Gotteserlebnis. Aber er hat selber noch kein Gotteserlebnis gehabt. Er hat jetzt anderen Leuten zugeschaut, wie die ein Gotteserlebnis hatten. So kann es auch sein, dass bei dir oder bei deinen Verwandten, bei deinen Freunden es so ist, dass Gott zu dir kommt und du mal dich mit christlichen Dingen beschäftigst und dann schaust du zu, wie Sachen passieren in deinem größeren Umfeld und dann erlebst du, wie in deiner Familie Gott eingreift. Aber hört mal zu, es lässt möglicherweise dein Herz immer noch kalt. Oder kühl zumindest. Du weißt jetzt, ja, da ist was dran, aber du hockst noch nicht im Boot. Du bist noch nicht mit dem Herrn in einem Boot. Es ist ganz eigenartig. Ich war schon auf großen Versammlungen, zum Beispiel vom Reinhard Bonnke auf diesen Missionspartnerkonferenzen, die er da macht, oder auch auf den Glaubenskonferenzen mit 10.000, 14.000 Leuten in Frankfurt zum Beispiel. Und du siehst, was auf der Bühne passiert. Wisst ihr, da kommen Leute, wird für Leute gebetet, die stehen aus Rollstühlen auf und Krücken schmeißen sie weg und alles mögliche Wunderbare passiert. Und du sitzt drinnen und bist mehr oder weniger unbeteiligt. Hat was von einer Show auf der Bühne. Auch wenn du Ordner bist, ich war mal Ordner in Essen auf einer Großveranstaltung vom Reinhard Bonnke. Also vor vielen Jahren, da war ich noch gar kein Pastor. Da hat er einen Altaraufruf gemacht und dann kamen hunderte von Menschen nach vorne. Die standen dann da vorne und haben geweint. Ich stand auch da vorne, aber denkte, ich hätte geweint. Vor Rührung, Ergriffenheit, Überführung, weil ich mich jetzt bekehren sollte oder so, überhaupt nicht. Das hat mich völlig kalt gelassen. Ich bin unter diesen ganzen Leuten rumgelaufen, die standen da und haben die Taschen durch in der Hand gehabt, haben geflennt, was das Zeug gehalten hat. Fernsehkameras vom Norddeutschen Rundfunk waren da und haben die Leute gefilmt. Die standen immer noch da und haben geweint und so weiter. Ich meine, hunderte von Leuten. Medienfuzzis mit ihren Kameras, haben ihre Kameras den Menschen in die Gesichter gehalten, haben sie fotografiert. Die Leute haben all diese Dinge völlig ausgetunt, wie sagt man da, haben das alles ausgestaltet und standen nur vor Gott ganz allein. Das hast du gemerkt. Ich meine, ich war Ordner, ich war direkt neben denen, keine 20 Zentimeter. Wisst ihr, das war enge Gemeinschaft da vorne, da war viel los. Du sitzt da, also für mich persönlich, jetzt war das eine Fallstudie. Ich habe mir gedacht, ich stehe jetzt hier mitten unter einem gewaltigen Wirken Gottes. Dutzende, hunderte von Menschen werden jetzt ergriffen hier und flennen und bekehren sich unter Tränen zum Herrn. Und ich stehe da und mich rührt es überhaupt nicht. Ich mache sicher, dass hier alles rund läuft. Ich bin völlig unbeteiligt. Schaut, die Situation ist beim Petrus jetzt auch immer noch. Er hat Gott in der Gemeinde erlebt, er hat Gott in der Familie erlebt, aber er selber hat es noch nicht erlebt. Es ist was völlig anderes, ob derjenige, der neben dir steht, geheilt wird oder ob bei dir selber der Blitz einschlägt. Und jetzt sind wir bei dem Moment, wo Petrus sich bekehrt. Schau, du musst ein eigenes Gotteserleben haben. Gott muss sich dir selber erleben. Du kannst nicht, weil deine Frau dich mitzerrt, Gott erleben. Du kannst auch nicht Gott erleben, dadurch, dass deine Eltern dich mitzerren. Das muss alles irgendwie abgegeben werden von den Eltern, von den Ehepartnern. Das musst du alles abgeben und musst du sagen, Herr, ich vertraue dir, dass du die Person ziehst, so wie du Petrus auch gezogen hast. So, jetzt ist es so, dass Jesus also nicht von Kapernaum weggeht. Er hat so viele Fans dort. Möglicherweise kehrt er auch wieder zurück, es kann auch sein. Jetzt steht er auf jeden Fall am Ufer und Jesus predigt. Und die Fischer, wir sind in Lukas Kapitel 5 jetzt, die Fischer, die haben die ganze Nacht versucht, etwas zu fischen, Petrus eben auch, und Andreas und die anderen, Johannes, Jakobus. Aber sie haben nichts gefangen. Und jetzt waschen sie die Netze und jetzt sind sie müde. Ja, die Sonne sticht schon in ihren Augen. Und jetzt kommt Jesus und die Volksmenge mit ihm und Jesus steht am Ufer und er predigt. Und er stellt fest, die Menschen drängen auf ihn an, er muss ins Boot steigen, damit sie ihn nicht ins Wasser werfen. Und so steht Jesus jetzt also auf dem Boot und er predigt aus dem Boot raus. Und es ist das Boot von Petrus. Und im Moment nervt dieser Rabbi Jesus ein wenig. Denn Petrus würde gern ins Bett gehen. Wenn du Nachtschicht gehabt hast, und es ist mittlerweile 10, 11 in der Früh, dann willst du irgendwann mal ins Bett. Du hast eine gewisse Bettschwere, egal wie gut der Prediger ist. Kannst du das nachvollziehen? Vor allem, wenn dir nicht bewusst ist, dass es hier der Sohn Gottes ist, der Messias der Welt. So weit sind wir noch nicht. Du bist ja nur ein Interessierter, dem sich dieser Jesus jetzt aufdrängt. Weil der hat einen Plan mit dir. Gott hat auch einen Plan mit dir. Nur du hast es noch nicht gecheckt, was alles in diesem Plan drinnen steckt. So, du bietest Jesus jetzt also eine schwimmende Kanzel. Nachdem Jesus fertig ist, sagt dieser Jesus auch noch, zu dir, dem Fischereifachmann, sagt er, fahr raus aufs Tiefe. Wisst ihr, das Tiefe ist nicht nebenan, das Tiefe ist weit draußen. Der See Genezareth ist keine Lache, der ist kein Dorfweiher, der ist das Meer von Galiläa, der ist lang und breit und dick und groß. Und Jesus sagt, fahr raus aufs Tiefe. Und du sagst, das ist das Letzte, was ich machen will. Bin ich doof oder was? Erst hockt er in meinem, oder steht in meinem Boot und predigt. Und ich penne fast ein, während ich gegenruder, dass er auf dem Fleck bleibt. Wisst ihr, dass er nicht abtreibt und die Volksmenge mit ihm mitgehen muss? Ich meine, hier, Petrus hat gearbeitet, hallo. Und jetzt will er auch noch, dass ich rausfahre. Der ist Prediger, was hat der für eine Ahnung vom Fischfang? Ich bin der Fischer. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Jesus will in dein Leben hineinsprechen. Er spricht möglicherweise auch über Dinge, auf denen du Fachmann bist. Und wenn du ein Fachmann bist, ihr wisst vielleicht, Fachmänner sind und Fachfrauen sind für Belehrung nicht unbedingt zugänglich. Von Laien. Stimmt's oder stimmt's? Wenn du ein Fachmann bist und einer kommt zu dir, einer, der keine Ahnung von solchen Sachen hat, kommt zu dir und sagt zu dir, was du machen sollst, dann denkst du dir, ja, hallo. Wofür habe ich 3,5 Jahre gelernt und hinterher meinen Meister gemacht? Dass der zu mir kommt und mir sagt, was ich machen soll. Und schaut, was Jesus jetzt von Petrus verlangt, ist ja nichts Ungewöhnliches. Ich meine, was Jesus von Petrus verlangt, fahr raus auf die Tiefe und lass dein Netz runter, das macht er ja sowieso jeden Tag. Was ist also der Unterschied? Der einzige Unterschied ist, dass es jetzt Gott ist, der die Anweisung gibt, fahr raus und lass dein Netz runter. Vorher war es die natürliche menschliche Fähigkeit, einfach der Beruf von Petrus, das, was man halt so tut, ist das, was zu ihm gesprochen hat, fahr raus. Der Hunger, ja, du musst Geld verdienen, voraus. In anderen Worten, Petrus hat bisher im Natürlichen gefischt. Aber jetzt kommt Jesus und gibt ihm eine Anweisung, sowas total Simples, aber zur falschen Zeit. Also normalerweise fischt man nachts, ja, nicht tagsüber. Der einzige Unterschied ist, dass wenn er jetzt aufs Reden Gottes eingeht, obwohl Gott etwas zu sagen hat über sein Fachgebiet und er sich demütigen muss, auf das einzugehen, was da gesagt wird. Also der Fachmann muss sich demütigen, wenn er vom Laien was annehmen soll. Stimmt das? Er muss belehrbar sein. Und dann kannst du ja nicht, versteht ihr, das kann ja nicht, du kannst ja nicht jeden Laien ernst nehmen. Ich meine, hallo. Du kannst jetzt nicht hergehen und bloß weil irgendein Laie sagt, na, du bist Elektriker, und dein Laie sagt, steck doch einfach mal deine Finger in die Steckdose. Dann kannst du jetzt nicht sagen, ja, ich bin belehrbar und es machen, ja? Also, hallo. Ich meine, das war schon eine besondere Person, die das zu Petrus sagt. So, Jesus verlangt nichts Ungewöhnliches, Gott verlangt nichts Ungewöhnliches von Petrus, sondern Dinge, die er tausendmal gemacht hat. Nur, diesmal ist der einzige Unterschied, dass eben Gott beteiligt ist an der Sache, dass er auf ein Reden Gottes hinwirkt. Ich sage, du kannst etwas tun und es wird nichts. Und dann kannst du genau dasselbe nochmal tun, nachdem Gott gesprochen hat, und dann hast du großen Erfolg. Der Erfolg ist Gott. Naja, auf jeden Fall fährt Petrus tatsächlich raus. Und vorher schimpfte Jesus, also ganz höflich, wie man das halt so macht, ja. Er sagt, Rabbi, wir haben die ganze Nacht über geangelt, gefischt, also mit Netzen. Wir haben nichts gefangen. Wir sind jetzt müde und jetzt bis hier. Wir sollen ins Bett gehen. Aber auf dein Wort hin, auf dein Wort hin, auf dein Wort hin, weil du sagst, in anderen Worten, wenn wir jetzt also blamieren bis auf die Knochen, dann blamieren wir eigentlich nicht uns, sondern du blamierst dich. Jesus, alles klar? Bist du noch mit dabei? Willst du noch, dass wir rausfahren? Jesus lächelt ihn nur an und sagt, leg los. Und dann rudern sie also, eins und. Und rudern raus, eins und. Ja, bis sie dann draußen sind. Und dann lassen sie ihr Netz runter. Und was passiert? Sie zerren dieses Netz ein wenig durchs Wasser und plötzlich geht es nicht mehr weiter. Und Petrus denkt sich, seit wann wachsen da unten Bäume? Er zieht am Netz und er denkt sich, ja, das ist ja viel zu schwer. Das hängt fest. Und wahrscheinlich, ja, hüpft er runter und schaut mal. Und er stellt fest, da wimmelt es nur so von Fischen. Also es kann durchaus sein, dass sie aus dem Boot raus sind und mal geschwommen sind. Ja, um mal zu schauen, was da los ist. Dann stellen sie fest, das Netz ist so dermaßen voll. Ist ja der Hammer, sowas hat man noch nie. Er klettert wieder rein ins Netz, ins Boot, ja, aus dem Netz raus. Und dann ziehen sie. Und wisst ihr, was dann passiert? Das Netz reißt. Aber es sind so viele Fische um sie herum, dass sie dann mit beiden Händen arbeiten und machen und tun, ja. Die ihre Freunde noch herbeirufen vom Ufer, kommt schnell, wir machen den Fang unseres Lebens, wir brauchen das ganze Jahr nicht mehr arbeiten, so viel fangen wir heute Abend. Heute Morgen, Entschuldigung. Und die anderen rudern also herbei und dann laden sie die Boote so voll, bis sie sanken, heißt es da. Also ich vermute mal, bevor sie dann wirklich untergegangen sind, waren sie wieder am Ufer. Aber die haben geschlichtet, was das Zeug hielt. Jesus stand in einem Berg von glitschigen Fischen und war ruhig, hat nichts gesagt. Er stand nur da. Und hat sich für Petrus gefreut. Und plötzlich trifft's Petrus. Schaut, er hat jetzt kein nahes Gotteserleben, kein näheres Gotteserleben in der Familie. Jetzt hat er Gott selber erlebt, in seinem Beruf. Weil er auf Gottes Reden eingegangen ist, hat er jetzt Gott erlebt. Und er fällt nieder zu den Füßen Jesu und sagt, Herr, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wir halten mal fest. Das Netz ist ja gerissen. Was machst du jetzt mit dem zerrissenen Netz? Mit dem zerrissenen, also ich habe mich hingesetzt und habe mal intensiv nachgedacht. Und dann bin ich auf Folgendes gekommen. Vielleicht stimmst du mit mir überein. Mit dem zerrissenen Netz kannst du keine Fische mehr fangen. Stimmt's? Oder stimmt's? Und Petrus steht da und sagt, Herr, das Netz ist zerrissen. Aufgrund von deinem Fisch, aufgrund von deinem Wort haben wir also Fische gefangen, wir haben halt die Boote vollgekriegt, super, top, spitze, aber hey, jetzt ist das Netz kaputt. Und Jesus sagt, lass dein Netz, von nun an wirst du Menschen fangen. Mit einem kaputten Netz kannst du keine Fische mehr fangen und das war der Plan Gottes für diesen Mann Simon. Du wirst keine Fische mehr fangen, lass die Fische, schmeiß das Netz weg, du kommst jetzt und fängst mit mir Menschen. Das ist der nächste Punkt. Kaum hat sich Petrus bekehrt, ist draufgekommen, dass Jesus wirklich ein besonderer Mensch ist, hat Gott ihm seinen Plan mitgeteilt. Du folgst mir nach und wirst zu einem Prediger, du wirst zu einem Menschenfischer. dann ging es halt zurück zu, kaum war er sich zu Jesus bekehrt, hat Gott ihm schon seinen neuen Plan zugewiesen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, also bei mir zumindest, war so, ich habe mich bekehrt, ein halbes Jahr später wusste ich war Pastor, Prediger, Pastor zunächst einmal nicht. Es war nicht lange Zeit nicht auf meinem Radarschirm. Aber naja, wie es halt so kommt, gell? Mittlerweile bin ich das seit 20 Jahren mit großer Begeisterung, mit wachsender Begeisterung. Ja, das war recht bedächtiger Klatscherer. Nee, ist schon gut. Ah, preis dem Herrn. So, wir halten jetzt einmal Folgendes fest. Neugier, meine Damen und Herren, Neugier hat sich gewandelt. Neugier wurde jetzt zu Respekt. Jesus hat direkt eingegriffen. Es ist nicht mehr so, dass ein Wunder neben ihm oder in seiner näheren Umgebung passiert wäre. Er selber hat Gott erlebt, er selber hat ein Wunder erlebt. Das Wunder war bei mir seiner Zeit, als ich bei meinem Freund auf der Couch saß da und der mir von Jesus erzählt hat, mein ehemaliger Giftkopffreund. Und plötzlich ich mir gedacht habe, ich bin hohl. Ich meine, es gibt Menschen, die denken immer noch, ich bin hohl. Aber es war echt so. Ich habe damals empfunden, in mir drinnen ist eine große, ein Riesengewölbe. Ja. Da schwebt ein Lachen rauf. Und als es in meinem Hals ankam, habe ich gelacht und habe gedacht, das ist ja abgefahren. Und am Ende dieses Tages habe ich mich zum Herrn bekehrt. Da habe ich nicht mehr von meinen Freunden gehört, was Jesus alles macht, sondern ich habe ihn selber erlebt. Persönlich. Stationen auf dem Weg mit Gott. Von der Neugier, vom Sehen, was Gott in deiner Umgebung tut, zum Sehen, was Gott in deiner Familie tut, zu dem Punkt, wo du selber Gott erlebst. Das ist dann manchmal dramatisch. Bei anderen Leuten wird es überhaupt nicht groß erwähnt, wie bei Andreas. Andreas war offensichtlich eine ausgeglichenere Person als Petrus. Hat sich deswegen weniger geeignet, dass man ihn so ausführlich beschreibt. Bei Andreas war es wahrscheinlich so, dass der einfach in seinem Herzen Ja zu Jesus gesagt hat. Und es war's, dann ging das Licht in seinem Herzen an. Kein großes Drama, kein gewaltiger Fischfang. War gar nicht notwendig. Vielleicht sind diese wilden Dinge nur bei denen notwendig, ja, die ja ein bisschen bedürftiger sind in diesen Bereichen. Ein bisschen schwerer von Begriff sind. Deswegen hat jetzt meine Frau noch nie erzählt, wie gewaltig das war, dass sie sich bekehrt hat. Für die war das einfach ein inneres Warmwerden Gott gegenüber und dann beim Lagerfeuer sich entscheiden für den Herrn. Die ist genauso, mindestens genauso bekehrt wie ich. Aber wir bleiben jetzt mal beim Petrus. Okay, jetzt ist also so, dass Petrus Jesus respektiert. Jetzt ist seine Beziehung zu Jesus völlig anders, anders als je zuvor. Er hat jetzt Respekt. Und jetzt hat Simon erkannt, Gott macht den Unterschied. Das Wort Gottes macht den Unterschied. Ich kann fischen in meiner eigenen Kraft und fange nichts, obwohl ich Fachmann bin. Ich kenne diesen See Genezareth wie meine Westentasche. Ich habe trotzdem nichts gefangen. Kaum reagiere ich auf Gottes Wort und handle im Glauben. Das war das erste Mal, dass Petrus im Glauben gehandelt hat. Er hat aufgrund von Gottes Wort gehandelt. Und dann hat er Gottes Herrlichkeit erlebt. Ganz, ganz wichtig. Wenn du aufgrund von Gottes Wort handelst, wirst auch du Gottes Herrlichkeit erleben. Das klingt dir vielleicht jetzt irgendwie nach trockener Theorie, aber ich sage dir mal was. Ich bin mir sicher, dass Gott zu dir kommen wird, früher oder später, und zu dir sprechen wird. Etwas will von dir, dass du etwas tust. Du wirst es in deinem Herzen merken. Du wirst wissen, was Gott von dir will. Gott ist nicht irgendwie, Gott arbeitet gern indirekt. Es kommen Menschen zu mir manchmal und sagen, ich habe noch nie Gott reden hören. Natürlich hast du Gott schon reden hören. Wenn du Christ bist und Jesus in deinem Herzen lebt, dann hast du Gott schon gehört. Dein Kopf hat es nur nicht gecheckt. Dein Herz hat schon längst auf ihn reagiert. Dein Herz fängt ständig Signale von ihm auf. Und du tust dann Dinge, vielleicht unbewusst. Du hörst natürlich Gott. Dein Kopf hört ihn nicht immer. Mach doch bitte den Unterschied. Differenziere zwischen den beiden Dingen. Du kannst auch unbewusst den Willen Gottes tun. Ich könnte da Beispiel um Beispiel aus dem Wort Gottes geben. Mache ich aber heute Morgen nicht, weil das nicht mein eigentliches Thema ist. So, wenn Gott also zu dir kommt und was von dir will, dann tu das. Manchmal sind es unbewusste Dinge. Da bist du plötzlich die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nein, Gott hat dir eine Frau zugemessen. Er schmeißt dich um den halben Erdball, bevor du dann dastehst vor dem Geschöpf deiner Träume. Und nur noch Ja sagen musst. Und sie sagt dann auch irgendwie Ja oder irgendwie. Versteht ihr, es ist fast schon magisch, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, okay. Manchmal tust du Dinge bewusst, manchmal tust du Dinge unbewusst. Aber Gott ist da oft mit dabei. Okay. Jetzt ist es so. Das Verhältnis zwischen Simon und Jesus ist jetzt definiert. Jesus ist Herr und ich bin sein Nachfolger. Er ist für mich der Mund Gottes und ich bin das Ohr der Menschen. Ich höre jetzt, was Gott sagt und dann tue ich es. Ich höre, was Jesus sagt und dann tue ich das. Das nimmt sich Petrus vor. Alles, nachdem er jetzt also erlebt hat, was Jesus alles machen kann mit ein paar Worten. Deswegen legt Petrus alles, was Jesus sagt, auf die Goldwaage. Er respektiert Jesus und er hört ganz genau hin, wenn Jesus was sagt. Und nachdem Jesus was gesagt hat, denkt er drüber nach, weil er nämlich Jesus persönlich erlebt hat. Schau, wenn du mit Jesus bisher noch nichts erlebt hast, dann würde ich sein Wort auch kalt lassen. Vielleicht bist du dann noch in der Neugierphase oder in der, ja, ich habe mich jetzt bekehrt, aber bin mir noch nicht ganz sicher, wie es weitergeht, Phase. Kann alles sein. Wenn du aber mal richtig erkannt hast, ich habe gebetet und Gott hat mich erhört. Ich habe von Gott gehört, habe es getan und plötzlich war der Erfolg da. Wenn du das mal erlebt hast, ändert sich alles in deiner Beziehung zu Gott. Du nimmst ihn plötzlich ernst. Du fängst plötzlich an, die Dinge, die er sagt in seinem Wort, zu bedenken, weil dein Leben plötzlich drinnen steckt, weil da Kraft drinnen steckt. Das ist das Problem vom Prediger. Der kann dir immer nur halt Worte mitteilen. Bedenken und so weiter musst du dann und daraufhin handeln. Die Erlebnisse, ja, die muss dir Gott vermitteln dann. Aber immerhin kann ich dir zeigen, wie es läuft, damit du was anfangen kannst mit dem Reden Gottes. Und dass du dich darauf einlässt, ich möchte dich ermutigen, ja, dass du dich darauf einlässt, Gott zu gehorchen, wenn er mal zu dir kommt dann und zu dir spricht. Mai, mai, mai. So, wir halten also nochmal fest. Petrus studiert, was Jesus sagt. Er hört genau hin, wenn Jesus was sagt. Er lässt es auf sich wirken, was Jesus sagt. Und ich sage dir jetzt mal ein Geheimnis. Wenn du das Wort Gottes ernst nimmst, wenn du Tag und Nacht drüber nachdenkst, wenn du es auf dein Herz wirken lässt wie die Sonne, ja, auf deinen Körper im Urlaub am Strand, dann passiert was mit dir. Dieses Wasserbad des Wortes, dieses Eingeweichtwerden im Wort, bewirkt eine Veränderung in dir und bewirkt Folgendes, bewirkt Offenbarungserkenntnis. Du bekommst plötzlich Einblick in das Wesen Jesu. Du bekommst plötzlich Einblick in den Plan Gottes, wie andere ihn nicht haben. In anderen Worten, du rutschst so nah an Gott hin, dass du, wenn du aus seiner Gegenwart wieder rauskommst, dir denkst, Mensch, was ist denn nur mit der Welt los? Bin ich so anders? Ja. Der hat das über mich erzählt und die kann mich nicht leiden und der und der und versteht ihr? Diese ganzen menschlichen, weltlichen Dinge oder das Bedürfnis, viel zu trinken, ja, um fröhlich zu werden. Alle diese Sachen, die lassen dich plötzlich kalt. Was Menschen über dich sagen, ist dir plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Ob du jetzt viel oder wenig auf der Bank hast, schön, wenn man mehr hat, ein bisschen mehr ist ein bisschen besser in Bezug auf Kontenstand, definitiv. Aber, naja, du stellst fest, du bist plötzlich viel ausgeglichener und du weißt gar nicht, wie es jetzt dazu kam. Es kam dazu, als du über das Wort Gottes nachgedacht hast. Kam dazu, als du dich einweichen hast lassen im Wort Gottes. Meine Frau hat mir Eau de Cologne zu Weihnachten geschenkt. Und es ist Folgendes passiert. Sie war nicht da und ich habe es drauf aufgetragen, okay? Verrieben auf mir. Und dann stand meine Tochter da und ich, wir standen dann also in der Küche drinnen. Meine Frau kam wieder und hat gemeint, hab meine Tochter angeschaut, hast du dich parfümiert? Mei, wie das riecht. Dann habe ich wissend gegrinst. Dann wusste ich, ach so riecht es an dir. Schau, sie hat mir nicht zugeschaut, wie ich das aufgetragen habe. Aber sie konnte riechen. Und so kann man dir vielleicht nicht zuschauen, wie du die Gegenwart Gottes aufträgst, wenn du über das Wort Gottes nachdenkst und die Gegenwart Gottes in dein Leben hineinbringst. Aber irgendwie merkt man sie dir dann doch ein wenig an, wenn du aus der Gegenwart Gottes wieder rauskommst. Sei doch noch da. Dein Leben ist ein anderes, wenn du bekommst, Offenbarungserkenntnis zu bekommen von Gott. Wenn Gott sich dir mitteilt, wenn du Aha-Erlebnisse hast im Studium von Gottes Wort und wenn du deine Gebete erhört bekommst. Okay, jetzt ist es nämlich so. Petrus ist im Moment in dem Stadium des respektvollen Umgangs mit dem Wort Gottes. Er nimmt das Wort Gottes ernst. Aufgrund von persönlichem Erleben mit Gott. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Erster Punkt Neugier, zweiter Punkt Respekt. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt Offenbarungserkenntnis, über den ich schon ein wenig was gesagt habe. Wir sind jetzt bereits in Matthäus Kapitel 16. In Matthäus Kapitel 16, in Vers 13 ist es so, dass also viele Jahre vergangen sind und nicht viele Jahre, sondern die 3 Jahre ungefähr vergangen sind und Jesus dabei ist, nach Jerusalem zu gehen, um ans Kreuz zu gehen. 3,5 Jahre Dienst sind jetzt ungefähr umfasst. Und Jesus hat nochmal das Land durchzogen und er ist ganz im obersten Norden. Also ganz weit weg eigentlich von Jerusalem nochmal, so weit wie möglich weg von Jerusalem. Und er ist in einer Gegend, in der viele Tempel stehen. Man sagt auch, dass dort der Gott Pan geboren wurde. Es ist ein großer Pan-Tempel dort und Zeus-Tempel und so weiter. Es ist ein schöner Ort, Caesarea Philippi, denke ich, ist es. Das Caesarea des Philippus. Und die haben da viele heidnische Tempel, die sehr schön ausgesehen haben. Es war ein Berg, der voll war mit Tempeln und hat gut ausgesehen. Auch die Heiden haben Geschmack, wisst ihr? Das ist manchmal problematisch. Wenn alles böse, hässlich wäre, dann hätte der Teufel keine Nachfolger. Habt ihr das gehört? Teufel ist kein Hängebein, der stinkt nach Schwefel, ganz im Gegenteil. Er ist genau das, was du brauchst, sagt er. Und unterbreitet dir seine Angebote. Und dann musst du aufpassen. Okay, egal. Auf jeden Fall, Jesus ist jetzt da. Der wahre Gott sitzt auf dem Hügel gegenüber, ja. Schaut die Tempel an. Und er sagt zu seinen Jüngern, wer sagen die Menschen, dass ich bin? In anderen Worten, wo ist der Erkenntnisstand der Masse? Und die Menschen, sagen dann seine Jünger, ja, die einen sagen, du bist Johannes der Täufer, der von den Toten auferstanden ist. Weil, wisst ihr, Jesus hat ja immer wieder mal von der Auferstehung gepredigt. Und Johannes ist getötet worden. Und jetzt haben die Menschen gedacht, mit ihrer selbst zusammengezimmerten Theologie, ja, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, weil Jesus und Johannes waren ja Cousins, wisst ihr das? Die waren eng miteinander verwandt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Johannes so ausgesehen hat ein bisschen, oder vielleicht sogar sehr, wie Jesus. Und plötzlich steht da einer, der so ähnlich aussieht wie Johannes, in dem wirken Wunderkräfte. Versteht ihr? In den uninformierten Menschen, die auf der Neugierstufe stehen geblieben sind. Die denken dann über Jesus als Mögliche, die reimen sich dann so zusammen. Die sagen, ja, das ist Johannes, der von den Toten auferstanden ist, deswegen wirken solche Kräfte in ihm. Andere sagen, er ist Elia. Dabei war doch eigentlich Johannes der Elia, der Vorläufer des Messias. Wieder andere sagen, na, du bist einer von den alten Propheten, die wiedergekommen sind. Und Jesus geht da gar nicht drauf ein. Er weiß ja, dass es seine Jünger besser wissen. Er fragt sie, was sagt ihr, dass ich bin? Eine interessante Frage. Herr Jünger, was sagt ihr, dass ich bin? Was sagst du, dass Jesus ist? Ein netter Mann? Der Lehrer der Menschheit? Ein Prophet, der zu Gott entrückt worden ist, aber nicht der Sohn Gottes oder irgendwie sowas? Schau, jeder, der sowas sagt, der kennt Jesus nicht wirklich. Aber ein Mann macht seinen Mund auf, ein Mann, der Jesus sehr respektiert und der jedes Wort, das von Jesus kam, bisher intensiv bedacht hat, der sich intensiv mit Gottes Wort beschäftigt hat, der bereit ist, oder der Offenbarungserkenntnis hat, und der macht seinen Mund auf und er sagt Folgendes. Er sagt, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes. Und dann sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Simon, Nicht Fleisch und Blut, nicht ein Prediger, nicht ein Mensch hat dir das mitgeteilt. Nicht einmal Jesus hat dir das mitgeteilt, weil Jesus war ja auch Fleisch und Blut. Sondern mein Vater im Himmel hat dir das mitgeteilt. In anderen Worten, Petrus, du hast von Gott selber eine Offenbarung bekommen, du hast von Gott selber gehört. Wumms, dass ich der Messias bin, das stimmt nämlich. Dann sagt er zu seinen Jüngern, sagt's niemandem weiter. Der Grund, weshalb er das gesagt hat, ist, weil die Menschen in Judäa darauf gewartet haben, dass der Sohn Davids wiederkommt. Der Messias als Sohn Davids, als siegreicher Feldherr, der Israel zu neuer Glanz und so weiter führt. Zu neuem Glanz führt, ein neues goldenes Zeitalter einläutet. Wisst ihr, dass also die Juden Rom übernehmen, so quasi. Aber deswegen kam Jesus nicht auf die Welt. Jesus hat gewusst, die Menschen brauchen einen Erlöser und die würden es jetzt alles nicht verstehen und er hat nur noch ganz kurze Zeit. Deswegen sagt den Leuten jetzt mal nicht, dass ich der Messias bin. Lasst sie zunächst mal glauben, was ich bin. Wenn ich dann auferstanden bin, dann könnt ihr mal predigen über mich und dann sagt er den Menschen, wer ich bin. Aber Jesus sagt jetzt Folgendes. Er sagt, Simon Petrus, du hast von Gott gehört. Du hast Offenbarungserkenntnis von Gott bekommen. Du kennst Gott wie wenige Menschen sonst. Du hast Offenbarungserkenntnis. Dann fährt Jesus noch fort und er sagt dem Menschen, der Offenbarungserkenntnis hat, noch eine gewaltige Verheißung. Er sagt, du bist Simon, du bist Petrus. Ich lese euch das mal vor. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ich möchte aber, dass wir das lesen, dass ihr seht, dass es wirklich so dasteht. Vers 17, Jesus antwortete ihm und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Der Fels, auf den die Gemeinde gebaut ist, ist nicht Petrus, sondern die Offenbarung, dass Jesus der Christus ist. Schau, das Wort Petrus ist das Wort für Steine und das Wort für Fels ist das Wort Fels. Im Griechischen steht da, du bist Petros. Das bedeutet wirklich übersetzt Stein. Und auf diesem Petra, Fels ist Petra. Zwei verschiedene Worte. Petra ist ein Felsmassiv. Der Fels von Gibraltar ist ein Petra. Ein Petros ist ein Teil von einem Petra. Da ist ein Unterschied. Ich möchte, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Weil nämlich es Menschen gibt, die sagen, ja, ich bin ein Nachfahre von Petros. Ich weiß gar nicht, wie die da drauf kommen, ja. Jesus sagt hier nicht, wahrlich, du bist Simon und auf deine Nachfahren, ja, oder auf deine Nachfolge im Amt werde ich meine Kirche bauen. Steht ja nirgendwo da. Sondern noch da. Sondern Jesus sagt, du bist der Stein und auf diesem Felsen, der Fels ist die Offenbarung, dass Jesus der Christus ist, werde ich meine Gemeinde bauen. Das erste Mal, dass das Wort Gemeinde in der Bibel vorkommt. Meine Herausgerufene, meine Ekklesia, diejenigen, die auf mein Reden, auf mein Rufen eingegangen sind. Das ist meine Gemeinde. Und auf Offenbarungserkenntnis werde ich meine Gemeinde bauen, sagt Jesus hier. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Hades Pforten, die Pforten des Totenreiches, der Teufel selber, wird diese Gemeinde, die in Offenbarungserkenntnis lebt, meine Damen und Herren, die von Gott hört und hören kann, die das Wort Gottes, die das Wort, das Jesus sagt, respektiert und ernst nimmt, die ein echtes Leben im Wort hat, seid ihr noch da? Diejenigen, über die wird der Hades nicht triumphieren. Des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden und so weiter, binden wirst du in den Himmel gebunden sein. Die Schlüssel des Reiches. Wisst ihr, was die Schlüssel des Reiches sind? Das ist Gebet, der Schlüssel des Reiches letztendlich. Ist Glaube. Ist Gott spricht und du tust das. Wenn Gott spricht, dann gibt er dir den Schlüssel. Wenn du es dann tust, sperrst du die Tür auf. Und das Reich Gottes bricht durch. Leute, wir sprechen über grundlegende Dinge. Aber prüf dich mal selber, wo bist du im Moment? Bist du auf dem Neugier-Level? Bist du auf dem Respekt-Level? Nimmst du das Wort Gottes ernst? Ich sag dir, du wirst kein befriedigendes Leben mit dem Herrn haben können, wenn du sein Wort nicht ernst nimmst. Und wenn du sagst, ja, aber Pastor, mein Herz, das sagt irgendwie, Wort Gottes ist langweilig, schau lieber fern. Dann beweg dich auf den Herrn zu und sag zu ihm, Herr, dein Wort ist mir langweilig, ich schau lieber fern. Weil ihr weiß es ja sowieso. Dann musst du zu ihm sagen, Herr, mach da was. Du kannst gar nicht wirklich mehr machen. Er muss dann auf dein Herz eingreifen. Du kannst dein Herz schon bewahren, haben wir letzte Woche gelesen und ich habe nicht beantwortet, wie wir das machen, weil ich das ja im Laufe der Zeit jetzt hier mache. Du kannst dein Herz dadurch bewahren, dass du es ins Wort Gottes steckst. Dass du das Wort Gottes respektierst und dann das tust, was du dort siehst. Das wird unweigerlich zur Offenbarungserkenntnis führen. Das Reden Gottes wirst du hören. Und das wird den Unterschied in deinem Leben ausmachen. Das ist der Unterschied zwischen Leben und Tod, zwischen Fleischlichkeit und Geistlichkeit. Okay. Und ihr Lieben, jetzt mache ich Schluss. Obwohl ich jetzt beim dritten Punkt bin. Ich habe noch ein paar mehr. Ich habe es selber nicht gezählt. Ich muss es dann nochmal machen. Weil da kommen immer wieder welche dazu. Aber wir bleiben mal da. Wir kommen zu einem weiteren Punkt. Ich sage euch den jetzt schon.